Das Ausmaß dieser Flöße und der auf ihnen transportierten Arten ist derart gewaltig, dass inzwischen Untersuchungen angestellt werden, ob nicht Seetang für die Ausbreitung nicht einheimischer, also potenziell invasiver Arten über große Entfernungen verantwortlich ist und, falls das zutrifft, welche Rolle er bei der Kolonialisierung verschiedener Arten an unterschiedlichen Orten der Welt gespielt hat. So könnte sich die kleine Muschel Gaimadia trapezina als Mitfahrerin auf Kelpflößen im kräftigen antarktischen Zirkumpolarstrom über den südlichen Ozean ausgebreitet haben. Theoretisch wäre ein solches Kelpfloß, das 100 Tage intakt bleibt, in der Lage, auf dieser starken Strömung rund 4000 Kilometer weit zu treiben. Allerdings werden die meisten dieser Kelpflöße nicht an abgelegenen Stränden angespült. Ihre Reise endet auf dem Meeresgrund. Soweit wir wissen, ist es eine Kombination verschiedener Ursachen, die sie schlussendlich sinken lassen. Stürme, ihre Luftbläschen, die sich auflösen und damit verlieren sie Auftrieb und ihre Gewichtszunahme. Denn es wachsen immer mehr Arten auf ihnen. Sinken sie dann hinab, bilden sie eine wichtige Nahrungsquelle für Tiefseeweidegänger und zersetzende Mikroben. Wird der Meeresgrund nicht zerstört, wird der vom Seetang der Atmosphäre während der Photosynthese entzogene Kohlenstoff in tausenden Metern Tiefe gespeichert. Auf diese Art und Weise helfen uns Kelpwälder auch bei der Bekämpfung des Klimawandels. Doch Seetang als solcher scheint empfindlich auf die Erwärmung der Ozeane zu reagieren. Es ist gut dokumentiert, dass die meisten Seetangarten nur in kaltem Wasser gut gedeihen. Wir müssen uns anschauen, wo sie gefunden werden.